Gegensprechanlage.
Willkommen in der Gegensprechanlage. Heute und nächste Woche spricht Ruby Sirka über westafrikanische Populärmusik mit dem Musikethnologen Frank Wittmann von der Uni Fribourg. Der heutige erste Teil widmet sich den Rahmenbedingungen der Musikproduktion im Senegal und seinen Nachbarländern. Der zweite Teil am kommenden Montag wird einen Blick auf die westafrikanische Diaspora in Europa werfen und dabei die identitätsstiftende Funktion von Musik diskutieren. Das weiße europäische Publikum konsumiert die westafrikanische Populärmusik vor allem aus der Schublade World Music oder auch Fusion. Daher die erste Frage an Frank Wittmann. Wie gehen die Künstler, die Produzenten mit diesen Begriffen um?
Man ist sich natürlich bewusst, dass die populäre Musik Westafrikas, auch Zentralafrikas, überhaupt nicht denkbar ist, ohne die karibischen Einflüsse, ohne die südamerikanischen, die nordamerikanischen, auch die europäischen Einflüsse, über Jazz, über Blues natürlich. Aber es wird doch als etwas ganz, ganz Eigenes erfahren und empfunden. In dem Sinn ist der Begriff World Music ein europäischer Begriff, der von außen aufgesetzt wird und der im westafrikanischen Kontext kaum gebraucht wird.
Aber der zu Vermarktungszwecken auf jeden Fall, genauso wie die Fusion-Schublade, immer wieder funktioniert.
Er funktioniert aber dann in der Regel von den europäischen oder amerikanischen Produzenten und Labels, aber eigentlich viel, viel weniger von den Künstlern, die natürlich diese Begrifflichkeiten kennen und dann in Interviews und so weiter nutzen. Aber im Großen und Ganzen ist es zunächst mal eine Etikettenbezeichnung, die von Europa kommt und auch für das europäische Publikum kommt.
Würdest du deine Rekolonialisierung, wenn man das in dem Kontext nennt, würdest du das dann auch von außen genauso aufgesetzt sehen und eben gegen das eigentliche Verständnis?
Genau, also ich würde eigentlich genau in eine andere Richtung abzielen, nämlich eigentlich sagen, die Einführung von neuen Technologien, von neuen Werten fällt ja in Afrika vermutlich viel, viel schwerer als in vielen anderen Kontinenten, geht viel langsamer zusammen, führt zu Spaltungen, zu Spannungen, zu sozialen. Und mit der Musik ist das interessanterweise überhaupt nicht der Fall. Es ist völlig klar, dass es eine Stilrichtung wie den senegalesischen Balach, dass die ohne den europäischen und amerikanischen, karibischen Einfluss, die gäbe es überhaupt nicht. Aber das kümmert die Leute nicht, sondern es wird als eine ureigenste Musik aufgefasst, die man im Land selber hört, zu allen möglichen Gelegenheiten, zu Festen, in der Disco, zur Unterhaltung, im Radio und so weiter. Und wo die Leute aber wissen, sie wird auch im Ausland gehört, von sowohl einem weißen Publikum als auch natürlich von der Diaspora. hat jetzt wunderschön gehört bei diesem Stück von Youssou N'Dour, der über die senegalesische Kampfsportart Lamji handelt, über den Kampf zwischen zwei Giganten Ende 2002, dass diese Musik eben sehr, sehr lokal angesiedelt ist, sich auf ein lokales Ereignis bezieht und letztendlich ein Lobpreis ist, nämlich von diesen zwei Ringern und Kämpfern bzw. Boxern. Mbalax ist eigentlich eine Musik, ich habe es vorhin schon gesagt, die vor allen Dingen auf traditionelle Trommelrhythmen zurückgeht, die jahrhundertealte Überlieferung haben, modernisiert worden sind, ein bisschen jazzig gemacht worden sind, elektrifiziert worden sind, eben ein sehr, sehr breites Publikum anspricht und sowohl eben diesen Lobpreis gehen kann, das kann auch von religiösen Führern sein, der viele Liebeslieder, dann sehr, sehr banal, romantisch, der aber mancherorts auch durchaus ein bisschen eine Kritikfunktion übernimmt und dann politisch werden kann. Also das Spektrum des Musikstils Mbalax ist sehr, sehr weit. Mbalax selber ist als Musikstil eigentlich auf den Senegal beschränkt. Und das ist doch sehr, sehr häufig, dass sich gewisse Musikstile auf ein Land oder auf eine Region beschränkt bleiben. Mit Ausnahme vom Hip-Hop, der natürlich allgegenwärtig und überall zu finden ist. Wenn wir jetzt in die Elfenbeinküste gehen, war eigentlich in den 90er Jahren Zouklou der bekannteste oder der wichtigste Stil. Das ist ein Stil, der eben Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre entstanden ist und vor allen Dingen aus dem Studentenmilieu kommt, mit dem die Studenten ein bisschen ihre Bedürfnisse den Ausdruck verliehen haben auf die politische Krise, reagiert haben. Oder Reggae ist jetzt sicherlich ein Beispiel. Reggae ist, wie gesagt, hat er in Burkina Faso enorm aufgeholt, in der Elfenbeinküste durch Sänger wie Alpha Blondy und Tiken Jah Fakoly, natürlich schon seit vielen Jahren beliebt, aber dort bleibt es doch mehrheitlich auf ein beschränktes Milieu zurückgebunden. In diesem Milieu, das ist natürlich ganz klar, weil bei Reggae und bei Hip-Hop ist das sehr, sehr ausgeprägt, ist es dann natürlich mit gewissen Sprachritualen, mit Mode, sogar mit Verhaltensritualen verbunden. Die werden zum Teil natürlich kommerziell ausgenutzt, aber man muss natürlich immer sehen, dass das, was Mode in Afrika natürlich ein weit weniger kommerzielles, ein weniger kommerzielle Domäne ist, wie das in Europa der Fall ist, einfach weil viele Leute viel weniger Geld zur Verfügung haben.
L'économie sous perfusion. C'est la mondialisation de l'économie à sens unique, avec la pensée unique du maître à penser. Réveille-toi, Afrique!
Also, so wie wir Reggae hier in Europa verstehen, ist es eben so, dass es oft als eine politische oder religiöse Musik empfunden wird, die eben aus Jamaika kommt und die auf dem Weg hierher in den Mainstream den Inhalt irgendwo verloren hat. Wie ist das in Afrika? Wie wird das dort konsumiert? Werden da neue Inhalte gegeben? Oder transportiert er neue Inhalte? Wurden die ausgetauscht? Oder weiß man um die Inhalte, die aus Jamaika mitgekommen sind oder dort entwickelt worden sind?
Genau, ich habe das Lied von Alpha Blondy, Les Imbéciles, deshalb eigentlich ausgesucht, weil es eben auf wunderbare Weise zeigt, wie eminent politisch Reggae in Westafrika ist und b, wie weit er sich auch vom jamaikanischen Original eigentlich gelöst hat. Natürlich geht er auf die jamaikanischen Urbilder zurück, und Alpha Blondie selber hat sich ja auch zum Teil als Nachfolger von Bob Marley stilisiert, weil er mal mit den Wailers etwas aufgenommen hat. Aber hier heißt ja der Refrain im Stück: Les ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Die Feinde Afrikas sind die Afrikaner. Und das ist natürlich ungemein provokativ und findet man in ganz, ganz wenigen Musikrichtungen, findet man solche unverblümt gesellschaftspolitische Kritik, die sich eben nicht nur an die politische Klasse oder die Bildungselite des Landes wendet, sondern an die ganze Bevölkerung. Und bis heute in seinen Konzerten zelebriert eigentlich Alpha Blondie dieses Lied, das eben sagt, die Afrikaner müssen selber auch danach schauen, was falsch läuft, und gegen die Kriege vorgehen und gegen die Korruption vorgehen, sich um die Ausbeutung der Ressourcen, die Verteilung der Gelder kümmern.
Gibt es noch andere, die so vorgehen, oder ist ansonsten Kritik oder Politik, die gemacht wird durch die Lieder, also oder durch die Songtexte im Reggae, richtet die sich auch gegen andere Missstände oder?
Also Alpha Blondie ist eine Ausnahme. Erstens ist es derjenige, der zusammen mit Lucky Dube aus Südafrika Reggae in Afrika bekannt und populär gemacht hat, und eigentlich alle Reggae-Musiker heute aus Westafrika huldigen ihm natürlich ein Stück weit, weil er ist einfach ein Element aus der Geschichte. Er ist vielleicht ein bisschen furchtloser, gerade was politische Kritik und gesellschaftliche Kritik angeht, als viele andere Musiker, aber unterscheidet sich letztendlich doch nur graduell. Tiken Jah Fakoly, etwas eine Generation jünger, ebenfalls aus der Elfenbeinküste, oder Majek Fashek aus Nigeria, man könnte auch viele andere Künstler nennen. All diese Reggae-Men sind ebenfalls sehr, sehr politisch und sehr kritisch. Und in dem Sinn ist das wirklich ein Merkmal des Reggae in Westafrika, dass er, wenn man so will, moralisch ist. Man muss aber sagen, dass sich gerade die Kritik eben nicht nur gegen die eigenen Politiker, gegen die eigene Gesellschaft, gegen die eigene Mentalität wendet, sondern natürlich auch gegen die Globalisierung, gegen die ökonomische Ausbeutung, gegen die internationalen Firmen und so weiter und so fort. Also da sind die Reggae-Men eigentlich Kämpfer, die auf allen Seiten sich engagieren.
Ist die Haltung dann eben insgesamt mehr politisch oder auch religiös angehaucht, so wie in Jamaika ursprünglich, also wo das verbunden worden ist, diese Religiosität, oder wie du vorhin im Gespräch gesagt hast, Spiritualität?
Also das ist ganz klar, Reggae ist natürlich, hat eine Reggae hat eine religiöse und spirituelle Komponente, aber es gibt einen ganz gewaltigen Unterschied gegenüber dem jamaikanischen Reggae und zum Teil auch seiner Aneignung dann in der Diaspora. Und zwar, dass die ganze Rastafari-Konnotation im Großen und Ganzen in Westafrika an den Leuten vorbeiläuft. Gerade das junge Publikum fasst sich als Muslime, als Christen auf, und sie identifizieren sich mit der Musik, sie hören dieser Musik, aber das ändert mitnichten etwas daran an ihrer eigenen Religiosität. Sie wird ein Stück weit integriert, indem sie eben moralische Imperative aufnehmen, dem zustimmen können, aber Jah als Gott ist ihnen doch sehr, sehr fern und etwas schleierhaft. Also die eigentliche Rastafari-Ideologie im religiösen Sinne kommt also in Afrika eigentlich kaum an und wird hier nicht im größeren Raum oder Maße rezipiert. Es ist nun ganz interessant, sich einmal die Babylon-Metapher anzuschauen, die ja so prominent im jamaikanischen Diskurs ist. Und da stellt man fest, dass in sehr, sehr vielen westafrikanischen Reggae-Liedern natürlich auch die Babylon-Metapher aufgegriffen und verwendet und weitergedreht wird. Man muss aber jetzt ein großes Aber setzen, denn aufgrund der politischen, militärischen, ökonomischen und sozialen Probleme und Spannungen im westafrikanischen Kontext kann man natürlich kaum Afrika als Zion und als Paradies so verherrlichen, wie das die jamaikanischen Rastas tun. Und aus diesem Grund gibt es durch gewisse Vorbehalte gegenüber dieser Verklärung. Ich kenne einen burkinischen Rasta, der gesagt hat, Afrika ist Babylon, Burkina ist Babylon. Und aufgrund dessen muss man letztendlich schließen, dass zwischen Jamaika und Afrika aufgrund ihres Kontextes und der Misere, in der sehr, sehr viele Westafrikaner leben, gelingt es ihnen eben gar nicht, diesen imaginären Raum zu öffnen und zu erleben. Also zunächst einmal sieht man eben an dem Stück hier vom dicken Jafar Kole, Quitte le pouvoir, also gibt die Macht ab, mit dem schönen Rap von Didi Awadi aus Senegal, dass die beiden natürlich auch in Westafrika, diese beiden Stile auch in Westafrika sehr, sehr nah beieinander liegen. Trotzdem ist es in der Regel so, dass die Reggae-Leute nur Reggae machen und das Hip-Hopper eben Hip-Hop machen. Es gibt eigentlich relativ wenig Beispiele, wo eigentlich beide Musikstile miteinander von einem demselben Künstler verbunden werden.
Die Verbindungen jetzt von den beiden oder eben auch die Unterschiede zwischen den beiden, spiegelt sich das auch auf einer Textebene ab?
Also ich würde sagen, die Texte und Inhalte des Raps sind eigentlich global zunächst einmal vorgegeben. Also sie setzen sich immer wieder aus den gleichen Topoi auseinander. Das ist auch in Senegal nicht anders, wo eben die Musik seit Mitte der 80er Jahre eigentlich aus Amerika importiert worden ist. Und dann ist in Dakar selber ein Zentrum entstanden. Es gilt heute als die, ich glaube, nach New York zweitwichtigste Hip-Hop-Stadt der Welt mit ca. 3.000 bis 5.000 verschiedenen Hip-Hop-Gruppen. Und hat von dort dann eigentlich ganz Westafrika mit in den Bann gezogen. Also mittlerweile gibt es eigentlich kaum ein Land in Westafrika, wo es nicht Hip-Hop-Gruppen gibt. In Gambia, in Mali, in Burkina Faso, in der Elfenbeinküste, in Kamerun, in Gabun, also bis weit nach Zentralafrika hinein. Und die senegalesischen Gruppen, in allererster Linie eben Didi Awa, den wir vorhin gehört haben, von Positive Black Soul, PBS, und P-Frost oder Daraji wären andere bekannte Gruppen, die haben eben wirklich international und in der Subregion dazu beigetragen, diesen Stil bekannt zu machen. Und hier gibt es jetzt auch Anknüpfungspunkte. Natürlich spielt die Politik eine große Rolle, natürlich spielt Gesellschaftskritik eine große Rolle, eine natürlich konservative Gesellschaftskritik eine große Rolle. Natürlich spielt die Religiosität eine Rolle. Senegal ist ein muslimisches Land mit 95% Muslimen, die zu 4, 5 verschiedenen größeren Bruderschaften gehören, und die allermeisten Künstler ordnen sich ein Stück weit in diese Bruderschaften ein oder nehmen zumindest darauf Bezug. Nicht in allen Liedern, aber in einigen Liedern. Das kann sein, dass es Hymnen auf die Marabous gibt, dass es gewisse geschichtliche Lieder gibt, die auf irgendwelche Ereignisse im Leben der Bruderschaft zugehen. Das kann sein, dass es moralische Direktiven geht, dass die Leute, die fünfmal am Tag beten sollen, gewisse Gebote nicht vergessen sollen. Und Religion wird hier eben zu einem ganz wesentlichen identitätsstiftenden Faktor. Allerdings, das muss man ganz klar sagen, führt natürlich der Hip-Hop auch zu gewissen Exzessen, gerade im religiösen Bereich, dass er eben in vielen Orten zum Teil islamistisch wird, zum Teil aufruft gegen andere Bruderschaften, gegen andere Religionsgruppen. Und dass hier eigentlich natürlich in den entsprechenden Nationalsprachen ein relativ harter Diskurs gefahren wird, von dem meistens das internationale Publikum überhaupt nichts mitbekommt. Und das führt dann wiederum zu der kritischen Situation, dass einige dieser bekannten Rapper von Entwicklungsorganisationen gefördert werden, auf Tournee geholt werden, dass ihre CDs im internationalen Markt produziert werden, mit quasi Subventionen, und dass man überhaupt nicht darauf achtet, was die Leute eigentlich da sagen, und überhaupt nicht mitbekommt, dass es zum Teil völlig gegen gewisse demokratische Grundsätze geht. Das bedeutet aber nicht, dass es natürlich auch sehr, sehr viele Gruppen gibt, die sei es korrekt oder zumindest politisch korrekt sind, oder sich überhaupt nicht religiöse Themen kehren. Also das Spektrum ist sehr, sehr breit, aber wie das auch im internationalen Hip-Hop der Fall ist, gibt es hier gewisse Auswüchse, die man eigentlich beachten sollte. Mam sekali, yang suji cale buat mas sekali. Yang tahu sekolah majalah tali. Nunggu apa dah muka fatah dah beren. Fuki waktu ben waron jod atau bayi daun buat kelam akan beren. Juru nyari nyang gemen, polis nyai be ada tekar bawa chauffeur bertau. Nyang cok cakaram, ni nengyek saja now pass. Demo turut apran tapi tambah lelak cepat. Aksi makin gaya ye, one pack mugi togon. Segeti ye gon, nubu kon ne apran tibi.
Hey boy fish, now to dekon. Sama wajib lale lat silokon. Mana gusam mungkin jod sepakan. Dapat luka butol di sakan.
Sasi gan biduk ben na jarusi nyala nyu gene jax ni pof ni semin ni la ko ci auto bi ci ton bara ko ci sen gemi ni nek ci kanamu auto bi ci mo ci fur ga ban fatal ben wangu tal ni fa gawal
mon bala ya de sa da ba 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 ba
bi mom dem nañ ko bu yaak mu daam dara jepp di wal ndey santi tag fess del ci auto bi ñepp ne cel ñi tit ñi jax ñi amé car jax benn boy bu deugar fit dal di fat na fit mala di xol sax bi xol di ma naan ñi ñoo ñak xol kek da dama kek bi sama xam bi ma sol kek di ma raay di ma naan boy bi mo mol lam sama wet bi sama cheen ay sama kolaban gay ne fat lam sen gel dama benen life art ka fay lañuy dund ci tan bi bes bu yalla sak ñanga di fessul man yaw sama mag wala sama rak way bi boy bi boy ndax xam na lan mo wara tax kene ak lañu wara wax bi boy sen bop wala gañ jël tek suñ ko wax ben affaire am tay la kay dal yu sen bir no bu boy amone job yi rek dal ñu sol wala lañu ciom bu cioy ak baaj doon def sen job baña bayeku bon agression dina wañeku bi boy tekeku ndax ñak dafa mak ñak ngor ani tax ci bel bi di gor ay gor yemal yojor ak ndollo lepp ngir or da nga wara ñak tay fon ndax ya nga tak di bay ci ay lay teeru ko ci ma bay maye am tout takay limu tek nga jaay ga du say way dem ci ciakay wallahi argami halay adu da ko yeyey añamay ga ko dakaru njaay diko ciay ciay jaru fe jaay dañu lay bac nga nan ay ñu ñi fal ñoo ci lu non ci lu wor bay
kom kom rew ka bu sen bank mon vieux
ñu tok dunde yakar deug di bank mon vieux
vorhin über Hip-Hop gesprochen und wie stark der geprägt ist, zum Beispiel auch durch bestimmte religiöse Inhalte oder politische Inhalte. Trägt Hip-Hop, wenn wir über Politik im Hip-Hop sprechen, in Westafrika, trägt er auch zu einem Demokratisierungsfortschritt in den jeweiligen Staaten oder Gebieten bei?
In Westafrika hat er in den letzten 15 Jahren letztendlich seit 89 eine Demokratisierungswelle stattgefunden, die allermeisten Staaten erfasst hat. Mal etwas stärker ausgeprägt, mal etwas weniger stark ausgeprägt. Natürlich gibt es Beispiele wie den Senegal, der seit der Staatsgründung 1960 eine Republik und damit offiziell eine Demokratie war, aber das ist für die meisten Länder nicht repräsentativ. Und im Allgemeinen die Massenmedien, besonders natürlich das Radio und im Besonderen dann die Musik, haben natürlich sehr, sehr stark zur Meinungsbildung von Jugendlichen beigetragen, indem sie ihnen Sprachrohr gegeben haben. Und das wird leidlich genutzt. Und unterdessen hat sich Hip-Hop zum Parademedium par excellence weiterentwickelt. Trotzdem würde ich ein gewisses Fragezeichen dahinter setzen, ob es zur Demokratie wirklich beiträgt, weil natürlich geht es um Ausdruck, um Expression, aber die politische Meinungsbildung, die politische Reflexion, die politische Auseinandersetzung im Sinne einer Debatte, ein Für und Wider, nicht nur die Meinung kundtun, sondern eben auch selber Argumente empfangen, sie weiterentwickeln, dieser Prozess, ich glaube nicht, dass der durch Hip-Hop geleistet werden kann, oder wenn, dann nur ansatzweise.
Das war eine Gegensprechanlage von Ruby Sirka. Wir danken Frank Wittmann für das Interview und Wolfgang Meisinger sagt Ciao und Baba bis zum nächsten Mal, wenn wir den zweiten Teil dieser Sendung präsentieren, in dem es um die identitätsstiftende Funktion von Musik aus Westafrika gehen wird.